Und jetzt fange ich mit meiner Predigt an. Überschrift, Arbeitstitel, ob ich das Klassenziel damit erreicht, das werdet ihr beurteilen müssen. Christ geworden und was dann? Und dazu schlagen wir die Bibel auf, das heißt, ihr werdet die Bibel aufschlagen oder euer Handy, weil ich habe mir diesen Text rübergezogen, abgeschrieben und lese das jetzt nach der Zürcher Übersetzung vor. Apostelgeschichte 2, ab Vers 41. Ich lese das nach der Zürcher Übersetzung, die ist ein bisschen antiquiert, aber das ist die Bibel, die ich seit meiner Bekehrung immer am liebsten in die Hand nehme, mit der bin ich am vertrautesten. Und andere Übersetzungen führen mich da manchmal in die Irre. Also ihr könnt das mitlesen, ich lese es aber auch vor. Die nun, welche sein Wort annahmen, also es war, Pfingsten war vorbei und war viel Volk in der Stadt, in Jerusalem, und Petrus hat gepredigt, das muss man wissen. Petrus predigt. Die nun, welche sein Wort, das Petrus annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den gemeinsamen Gebeten. Und es kam über jede Seele Furcht. Und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie unter alle, je nachdem einer es nötig hatte. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel, waren ja 3000 Leute, also wer hat schon so ein großes Haus, da geht man halt in den Jerusalemer Tempel, aber auch abwechselnd von Haus zu Haus brachen sie das Brot und nahmen die Speise zu sich mit Frohlocken und in Lauterkeit des Herzens, lobten Gott und hatten die Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Wir kommen ja von Ostern. Eigentlich müsste jetzt irgendwie was kommen mit die Emmaus-Jünger oder so zwischen den großen Festtagen. Wir sind jetzt bei Pfingsten. Bekehrungen. Die Pfingstpredigt des Petrus hatte es absolut in sich. 6 Wochen, das wissen wir ja, Ostern bis Pfingsten sind 6 Wochen. 6 Wochen nach der öffentlichen Hinrichtung des Gottessohnes, der brutalen Kreuzigung, wird in Jerusalem die Gemeinde ins Leben gerufen. Sie sollte der Grundstein sein für die universelle, weltweite Gemeinde der gesamten Christenheit. Das war Gottes Absicht. Und Gott hat an diesem Pfingsttag etwa 3000 Menschen hinzugetan in die neu entstandene Gemeinde. Er hat damit begonnen, Menschen einzusammeln, zusammenzubringen, zusammenzufügen. Zusammenzufügen als lebendige Steine, die Behausung Gottes in der Welt zu sein. Hier ist nicht in erster Linie von Vereinsmitgliedschaft die Rede. Hier ist die Rede von sich taufen lassen, von hinzugetan worden sein. Gott tat hinzu. Hier vollzieht sich das, von dem Johannes in seinem Evangelium im 1. Kapitel schreibt, Vers 12, ist auch einer, den man gut kennen sollte. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Anrecht darauf, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Jesus-Namen glauben, welche nicht aus Blut noch aus Fleisches Willen, sondern aus Gott gezeugt sind. Nicht aus Blut, also nicht durch Vererbung oder Abstammung oder aus Fleisches Willen, durch menschlichen Entschluss, sondern aus Gott herausgezeugt sind. Ich habe neulich in irgendeiner Magazinsendung, Panorama oder so, habe ich einen Beitrag gesehen. 37 Grad am vergangenen Dienstag war es, jetzt fällt es mir wieder ein. Steht hier nicht. Da war die Rede von Leuten, die aus dem Ausland kamen, vielleicht aus Kuba, ne, oder Brasilien oder Paraguay oder wo manche von euch herkommen, aus der Schweiz, die wollten Deutsche werden. Und da gibt es ein Antragsverfahren und Deutschkurse, es wurde alles beschrieben, mit welcher Motivation diese Menschen sich hier einbürgern lassen wollten. Und das fand ich irgendwie ein ganz interessantes Beispiel, dass da Leute aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, aus Thailand, also wir sind hier schon international, das finde ich richtig gut, deutsche Staatsbürger werden wollten. Die mussten dann lernen, welche Farben hat unsere Flagge, wie sieht unser Wappen aus, wie hießen die letzten 5 Bundespräsidenten und all solche Sachen. Also da hätten manche, ich sage jetzt mal Bio-Deutsche, schon richtig Probleme mit. Das alles so bis 1949, Staatsgründung der Bundesrepublik und so. Also alles ganz spannend. Die haben eine neue Identität gewonnen. Die haben plötzlich einen Pass in der Hand gehalten. Das bewegt mich richtig. Die haben ihr Altes hinter sich gelassen und das Neue angenommen. Sind jetzt unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit allen staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten. Und das finde ich gut. Und so, es war für mich ein Bild auf dieses Anrecht, auf dieses Recht, das Gott uns gibt, ein Kind Gottes zu sein, ein Staatsbürger im Himmel zu werden, eine neue Identität in Christus zu gewinnen. Also das vollzieht sich hier im Stillen, also als Bild nur, also aber wir, die wir hier aus bunten Länderhintergründen kommen, also sind manche da, die meisten natürlich irgendwie von hier. Ist ja klar, also die hier wohnen, die sind halt in der Mehrzahl, aber wir sind hier bunt und Gott löst das auf. Wir sind Kinder Gottes. Also das hat mich richtig froh gemacht. Eine neue Identität. Gott sammelt seine Leute. Er fügt hinzu. Er verteilt neue Pässe. Er bringt zusammen, was zusammengehören soll. Er schafft eine neue Identität in Christus. Er baut seine Gemeinde, die sein Tempel, seine Behausung sein soll. Und wie reagieren die hinzugefügten Christen? Wie hast du reagiert vor vielen Jahren, als du gläubig wurdest? Hier in der Apostelgeschichte war das so. Sie ließen sich von den Gesandten Gottes unterrichten, blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und wenn wir an Apostel denken, dann denken wir an ehrwürdige Männer mit so langen weißen Bärten und gewaltigen Gewändern, und die da ehrwürdig stehen und irgendwie von Gott her reden. Das waren Männer aus dem Volk damals. Das waren, wenn wir die Evangelien lesen und sehen, wie Jesus seine Jünger berufen hat, das waren Fischer, da waren Beamter dabei, da waren Handwerker dabei, das waren Leute, die er aufgesammelt hat. Natürlich kannte er die und wusste um deren Gesinnung. Aber das waren nicht irgendwelche High-End ausgebildeten Supertypen. Die kamen später, Paulus und so. Aber das waren zunächst mal diejenigen, die er sich ausgewählt hat. Und die belehrten die frisch Bekehrten. Das reimt sich. Die belehrten die... Na gut. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie pflegten intensive Gemeinschaft, nahmen gemeinsam Mahlzeiten ein, hatten Abendmahl miteinander, beteten zusammen. Sie alle wurden von einer tiefen, lebenserschütternden Ehrfurcht gegenüber Gott erfüllt. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, als euch bewusst wurde, wie klein und nichtig ein Leben ohne Gott aussehen kann, wie klein und nichtig eine Person aussehen kann, wenn Gott sie nicht hält und trägt. Also ich erinnere mich manchmal zurück, so die, wie man heute sagt, so die erste Liebe. Und die wird gewahr, Gott ist in mein Leben getreten. Ehrfurcht. Leben vor seinem Angesicht. Diese ersten Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Und das ist etwas, was ich mir beständig gewünscht habe, seit Anbeginn der Gemeinde, dass wir hier eine Glaubensfamilie sind. Ausdrücklich hält Lukas fest, und das ist etwas, was ich sehr herausfordernd finde in unserer Zeit, wie in der neuen Gemeinde mit Eigentum, mit Besitz umgegangen wurde. Da heißt es ausdrücklich, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn aus freien Stücken und half mit dem Geld denen, die in Not geraten waren. Also das ist schon was. Also wenn das unsere Reaktion sein sollte, da denken wir denn an bestimmte Dinge. Also das mit der Gemeinschaft und so, das nehmen wir ja noch gern auf. Einfach miteinander beten, gemeinsam essen, so wie letzten Sonntag, Oster, Frühstück, jeder bringt was mit. Ist ja auch ein Stück weit von ihm, aus dem Kühlschrank. Gemeinschaftliche Unterweisung empfangen, das ist easy. Da sind wir gern dabei. Und ich habe mir das in Klammern hier hingeschrieben, kostet ja nichts. Dann aber die Sache mit dem Teilen. Die Sache mit dem Teilen. Denen mit eigenem Geld, Leuten unter die Arme greifen, die in Not geraten sind, das ist schon eine Herausforderung. Lassen wir das mal sacken. Reflektieren wir das mal. Was macht das mit uns? So, also ich denke denn da so an Begriffe wie Sparpläne, Vermögensbildungspläne, Enkelgrundstück, Versicherung und Aktiendepot, Gewinnmaximierung. Mir fallen da aber auch ganz andere Begriffe ein. Das mag jetzt hier aus dem Zusammenhang gerissen erscheinen, aber ich habe das dem Ewald gestern gesagt, der hat gleich gesagt, oh, mach's nicht oder so ähnlich. Bürgergeld und Kindergrundsicherung, also Dinge, mit denen wir heute auch uns auseinandersetzen. Elterngeld, Erbschafts- und Vermögensteuer. Also da, wo wir vielleicht mehr oder weniger auch von berührt sind. Also man könnte jetzt behaupten, das ist eine ganz steile These, nehmt es nicht ganz ernst, aber denkt vielleicht mal drüber nach, dass das Bürgergeld an Pfingsten vor 2000 Jahren erfunden wurde vom Christen. Belebt durch den Heiligen Geist. Anteil nehmen an den Bedürftigen einer Gemeinschaft, die da neu entstanden ist. Nicht auf das eigene gucken, sondern auch auf das des anderen. Also lass das einfach mal sacken. Mir ist dazu der Bibelvers gekommen, Johannes 14, Vers 34 und fortfolgende. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander lieben sollt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Sagt kein Geringerer als unser Gott, als der, dem wir dienen wollen, als dem wir nachfolgen möchten. Tröstlich zu wissen vielleicht, dass man da die theologische Hintertür aufmachen kann, dass Lukas lediglich im Allgemeinen festgehalten hat, was geschehen war, nicht wie es zu sein hat oder zu sein hätte. Er schrieb auf, was in der neu entstandenen Gemeindebewegung alles passierte, welche Taten die Apostel taten, wieder ein kleiner Reim, oder anders form, was der Heilige Geist durch die Apostel bewirkte. Wo und wie Gemeinden gegründet wurden, welche Probleme zu bewältigen waren, das hat Lukas aufgeschrieben. Er dokumentierte in seinen Ausführungen die vielfältigen Entwicklungen der wachsenden Gemeinde, der wachsenden Christenheit und die damit verbundenen Wirkungen des Geistes Gottes. Aber er erteilt uns letztlich keine Anweisungen zum Handeln oder fast keine Anweisungen zum Handeln. Allenfalls zum drüber nachdenken, zum Beispiel nehmen und sich fragen können, wie setzen wir es um. Ganz anders Paulus. Jetzt kommt ein kleiner Sprung. Der Apostel Paulus, der Gesandte Gottes, hat in einer ganzen Reihe von Briefen, wir kennen sie alle hoffentlich, verbunden mit einer intensiven Reisetätigkeit, Lukas hat das alles beschrieben, den Gemeinden seinerzeit wichtige Ratschläge, Empfehlungen, aber auch konkrete Handlungsanweisungen erteilt, konkrete Dinge, wie christliches Leben gestaltet werden sollte. Die Wirkungen seiner Worte, die wir im Neuen Testament nachlesen können, reichen bis in die Gegenwart. Gibt's ein Lied von Johnny Cash, also Ewald, und du kennst das, wir verehren diesen Sänger, beide hören die Lieder gerne. Er hat in den 70er Jahren gesungen, From St. Paul to Billy Graham, the same is heard. Vom heiligen Paulus bis Billy Graham wird das Gleiche gehört. Also es gibt eigentlich nichts Neues. Es sind dieselben Worte Paulus, die seither verkündet worden sind und bis in unsere Tage hineinreichen. Die Worte des Paulus sind, wie die Worte Jesu, Worte des Lebens. Worte für das Leben. Haben Jahrhunderte überdauert, ganze Gesellschaften geprägt und ganz persönlich, auch meins, das Leben vieler Christen bestimmt und verändert. Schriftgemäß leben und nicht nur schriftgemäß reden, wäre vielleicht auch mal ein Thema für eine Predigt. Und nun sind wir bei der Frage angelangt, die ich eigentlich irgendwie bearbeiten wollte, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das Klassenziel nicht erreicht zu haben. Christ geworden und was dann? Du hast dein Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Hoffentlich. Hast deine geistliche Wiedergeburt erfahren. Eine Geburt hin zum Leben. Zu einem Leben mit Gott. Bist Kind Gottes geworden. So wie Johannes es beschrieben hat. Die an seinen Namen glauben, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Wurdest der Gemeinde hinzugefügt. Also wir sind hier nicht exklusiv. Es gibt viele gute Gemeinden. Und ich glaube, wir sind eine davon. Wir sind eine gute Gemeinde. Das glaube ich, davon bin ich überzeugt. Besuchst regelmäßig die Gemeindeversammlung. Du lässt dich bei deinen Entscheidungen und Vorhaben von Wort Gottes inspirieren. Dir geht es nicht so sehr um die Theorie des Glaubens. Du bist nicht nur am Sonntag ein guter Christ, sondern auch von Montag bis Samstag. Also es gibt ja so eine christliche Gemeinschaft, die heißen die Christen des siebten Tags. Das sind denn die, wo Sonntag alles funktioniert. Aber Montag bis Samstag die Dinge möglicherweise anders laufen. Ich greife jetzt niemanden an, aber es gibt so Gedanken manchmal, die kommen bei mir hoch. Also es sollte unser Leben umfassen. Dir geht es um die glaubwürdige Umsetzung deines Glaubens im Alltag. Wie lässt sich ein ehrliches Christenleben in einer weitgehend entkirchlichten, säkularen Gesellschaft gestalten? Das ist eine Grundfrage. Wie begegnest du deinen Mitmenschen, deinen Nachbarn, deine Kollegen, deinen nachgeordneten Mitarbeitern oder deinen Vorgesetzten, den Schulkameraden, wer noch zur Schule geht? Hier in der Gemeinde unter uns mag es leicht fallen, einander mit Anstand und Respekt zu begegnen. Schließlich weiß man ja, was von einem erwartet wird. Wir sind allesamt gut sozialisiert, wissen, wie man sich hier benimmt, wie man sich ausdrückt. Es gibt so gute christliche Metaphern, die man dekodieren kann. Das ist dann irgendwie, es geht ja einem nicht schlecht, wenn man gefragt wird, wie geht's dir, sagt keiner irgendwie, oh, ganz mies. Ich habe gerade mit irgendwelchen Herausforderungen zu kämpfen. Und dann finden wir Wege, über die Dinge zu reden. Ich ermutige zur Ehrlichkeit, einfach die Dinge beim Namen zu nennen, zu sagen, wie es wirklich ist. Wie gesagt, hier ist das relativ einfach. Wir genießen den Gottesdienst oder auch nicht. Wir gehen halt hin, weil es sich so gehört. Erfreuen uns am Lobpreis. Also ich habe nochmal, es ist immer ein Erlebnis, wenn hier Leute in großer Harmonie musizieren. Wie von Geisterhand wird die Technik da hinten eingeschaltet. Im Winter läuft die Heizung und ganzjährig die Kinderbetreuung. Also hier funktioniert es bei uns. Bei uns ist richtig, richtig gut. Aber ist das das Leben? Ist das das Leben, von dem die Leute reden, wenn sie uns sehen, dass sie Liebe untereinander haben? Also die Frage stelle ich wirklich. Uns, die wir Christen geworden sind, ob ganz frisch oder schon länger, gibt Paulus einen konkreten Auftrag. Ich nenne es Auftrag, Anweisung. Das ist nicht nur irgendwie unter Umständen, wenn es euch in den Sinn kommt, sondern so soll es sein. Traget einer des anderen Last und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Traget einer des anderen Last und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6, Vers 2, ein ganz wesentlicher Vers. Das Gesetz Christi. Wir erinnern uns an das, was Jesus sagte. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Paulus knüpft das hier auf. Aber ich finde, bei Paulus klingt das hier etwas anders. Da kommt eine gewisse Ernsthaftigkeit mit, eine, vielleicht auch eine gewisse Schwere. Die Last des anderen hat Gewicht, muss angehoben, geschultert werden. Sie drückt, ist unbequem. Eine Last zu tragen ist keine Gefühlsduselei. Es ist schnell gesagt, ich habe dich lieb oder ich werde an dich denken, wenn ich morgens für dich bete. Das mag alles gut sein, aber ich frage mich manchmal, ist das wirklich die Last aufzuheben, zu tragen, dass man die vielleicht auch die Striemen des Rucksacks des anderen hier sieht, dass es rot wird auf der Schulter, die Last des anderen zu tragen. Also das ist ganz praktisch, kommt mir gerade in den Sinn. Also es gibt ja so die Dinge in der Ehe, nach außen hin stimmt immer alles, aber man hat dann so seine Tage, wo das nicht so gut läuft und wo man vielleicht irgendwie mal auf Tauchstation geht. Und dann sagt sie, ja, jetzt hätte den Mülleimer runterbringen können. Also ich übertreibe jetzt. Das ist meine Frau, spricht nie so mit mir. Und dann könnte ich dann sagen, Schatz, ich hab dich lieb. Oder ich schenke dir einen neuen Brilli. Und je teurer der Schmuck ist, je schlechter ist das Gewissen des Mannes. Also das ist nicht die Form der Liebe, von der wir hier sprechen. Es ist auch der zweite Weg. Man hätte auch über die zweite Meile heute sprechen können, die Jünger, die nach Emmaus gegangen sind. Also Lasten tragen ist nichts Einfaches. Die Last des anderen hat Gewicht, muss angehoben und geschultert werden. Sie drückt, ist unbequem. Lasten zu tragen ist keine Gefühlsduselei. Ich hab dich lieb zu sagen, ist schnell, ist einfach. Aber die Liebe auch zu zeigen, das ist etwas anders. Hier klingt mit, dass es etwas anzupacken, zu bewältigen gilt, Lasten gleichermaßen zu verteilen, jemanden zur Seite zu stehen, aufzuhelfen, Nöte zu lindern, da zu sein, um Einsamkeit vielleicht erträglicher zu machen, Trost zu spenden in Zeiten von Krankheit. Wie viel Zeit habe ich denn noch, Frau Gottesdienstleiterin? Doch, du bist hier die Chefin.
Nicht mehr zu lange.
Ja, ja. Also, ich lasse jetzt was weg, was hier unter der Rubrik Einschub steht. Das lasse ich jetzt einfach mal weg. Weil, also, der Galaterbrief, in dem die Verse stehen, jetzt habe ich doch schon angefangen, die Galater hatten ein Grundproblem. Die waren gesetzlich, die haben irgendwie, was man alles machen muss und abarbeiten, da galt das mosaische Gesetz noch. Und den Galatern stellt Paulus das Gesetz Christi gegenüber, das nicht mehr irgendwie die Abarbeitung von irgendwelchen Punkten ist, sondern das ist das Gesetz des Geistes und der Liebe, das stellt er ihnen gegenüber. Das nur ganz kurz gesagt. Seine Botschaft war eine klare Absage an jegliche Form der Gesetzlichkeit, die uns vermitteln will, dass das Heil, das Gott uns anbietet, sei durch irgendeine geforderte Leistung erwerbbar oder zu erarbeiten. Das ist nicht so. Das Heil, das von Gott kommt, ist umsonst, weil es bereits abschließend bezahlt wurde. Jesus Christus starb für dich. Paulus stellt der Gesetzlichkeit der unreflektierten Befolgung von Vorschriften das Gesetz der Liebe gegenüber. Und da hat Ewald Keck mal in seinem Buch geschrieben, also der hat zwei Bücher veröffentlicht, Route 66, quer durch die Bibel. 66 Bücher in Anlehnung an diesen Highway, der die Vereinigten Staaten durchquert. Er hat geschrieben, Gesetzlichkeit äußert sich in Gnadenlosigkeit, Lieblosigkeit und Engherzigkeit, weil der Blick auf Christus fehlt. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen einen unverstellten, klaren Blick auf Christus. So ist das Gesetz Christi, das Gesetz der Liebe, das durch den Geist Gottes in dir wohnt. Es ist eine Herzenshaltung, nicht die pflichtgemäße Erfüllung von Vorschriften und Weisungen in aller Deutlichkeit. Lukas hat in der Apostelgeschichte davon berichtet, wie Christen der ersten Stunde ihre Zusammenkünfte gestaltet haben, ihr Eigentum verkauften und mit dem Erlös soziale Missstände, die sich in der Gemeinde zeigten, zu beseitigen. Also die sind mit dem, was sie hatten, sind sie dem Bruder, der Schwester zur Seite gestanden. Staatliche Hilfen waren damals nicht bekannt. Und Paulus hat diesen Gedanken aufgenommen. Die Last des anderen tragen heißt auch, dass dein Leben kein Selbstzweck mehr ist. Des anderen Last zu tragen heißt, auch immer von der eigenen Lebensroutine abzuweichen, wenn du gebraucht wirst. Also eine konkrete Anweisung, die Paulus, oder ich nenne es Anweisung, weil ich das so erlebt habe: Wer in Gottes Wort unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen, so gut er kann. Es kommt eine Kurzgeschichte von mir. Das ist immer gut, wenn das mit dem Leben. Also ich hatte mal eine Zeit mit meiner Frau, mit meiner Familie, wo wir wirklich wenig Kohle hatten. Also der Geldbeutel war irgendwie am 20. eines Monats ziemlich ebbe. Und da habe ich dann gedacht, irgendwie ja, die Forderung, Geld geben in die Gemeinde, das sollen die geben, die haben. Also ich habe ja nichts. Aber ich hatte immer für Urlaub. Das soll jetzt auch kein schlechtes Gewissen machen. Das ist jetzt nur exemplarisch für eine Herzenshaltung. Also ich mache mich damit auch angreifbar. Und dann war wieder so eine Situation, meine Frau kam von irgendeinem Frauenkongress und hat gesagt, ja, Heinz, wir sollten da irgendwie, und ich sage, nee, das, also jetzt fahren wir erstmal in Urlaub und dann gucken wir mal, wie es wird und was denn noch, wenn dann noch was übrig ist, dann. Und dann sind wir so irgendwann in den 80er Jahren nach Nordspanien gefahren. Und das fing dann damit an, dass am Genfer See erstmal Schluss war, da habe ich 40 Fieber gehabt. Also da war ich irgendwie richtig krank, auf dem Campingplatz gelegen, wir haben so einen Faltwohnwagen gehabt und meine Frau musste mich tatsächlich zum Klo führen, weil ich konnte nicht, also ich war richtig krank. Nach zwei Tagen hat sich das gegeben, irgend so eine Sommergrippe, so ein Sommerflu, dann sind wir weitergefahren, zwei Tage durch Südfrankreich bis an den Atlantik und zwischen Bordeaux und Biarritz, da wo die Dünen sind und wo es alles ganz schön wird und der Süden, der Südwind, der ins Gesicht streicht und du meinst, der Urlaub kann anfangen. Wurde ich mit den technischen Tücken meines Autos konfrontiert. Die Kardanwelle brach, also die Antriebswelle, und du konntest da gut Gas geben, aber es passierte nichts mehr. Es war Stillstand. Und dann denkst du irgendwie, okay, meine Französischkenntnisse tendieren gegen null und du bist da ziemlich im Nichts und alle, die, mit denen du gesprochen hast, sprachen gut Französisch, aber irgendwie nicht so gut Deutsch, bis auf den einen Polizisten, der dann kam. Der war irgendwie Austauschpolizist und der war mal zwei Jahre in Frankfurt und der hat dann gesagt, ja, ich rufe an. Und dann kam so ein Abschleppauto und meine Kinder, Anja und Mirjam waren das, die fanden das richtig toll, da im LKW mitzufahren, im Abschleppwagen. Und wir kamen dann an so einen Schrottplatz und das war für die auch ganz klasse. Also jedes kaputte Auto, ein Abenteuer. Und wir saßen da irgendwie, okay, jetzt sind wir hier und Schrottplatz und warten auf das neue Teil. Meine Französischkenntnisse wurden besser. Ich wusste denn schon, was Demain de Midi heißt, morgen Mittag. Ne? kommt vermutlich das neue Teil und dann bist du denn morgens hingegangen, wann kommt es denn? Ja, ce soir, da wusste ich denn schon, das heißt irgendwas mit Abend, ist der denn lernfähig? Lange Geschichte, wir kamen denn irgendwann in Nordspanien an, fast vergessen, was ich sagen wollte, kamen in Nordspanien an und hatten da eine Woche Regen, also mit Sonnenlücken. Und da könnt ihr euch ja, Christiane lächelt schon, die kann sich da gut dran erinnern. Und der einzige Ort, den man da auf so einem Campingplatz in Ruhe hat, ist das Klo. Also das bin ich dann morgens mit meinem Neuen Testament nach dem Zähneputzen aufs Klo und war gerade am Galaterbrief und da komme ich bei Galater 6, Vers 6 an, eben an jenem Vers. Wer in Gottes Wort unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen, so gut er kann. Und das hat mich irgendwie getroffen. Also da war jetzt nicht irgendwie die gesetzliche Forderung, du musst den Zehnten geben oder vom Brutto oder vom Netto war ja immer die Frage damals, sondern so gut du kannst. Und da habe ich irgendwie gedacht, ey, das stimmt bei mir was nicht. Also irgendwie ist es eine Herzenshaltung, also die Gemeinde zu unterstützen, den, der hier angestellt ist und den die Gemeinde bezahlt. Also so gut man kann. Also nicht irgendwie in einer gesetzlich festgelegten Messgröße. Und ich denke, dass sich hier auch in diesen Dingen eine Herzenshaltung zum Ausdruck bringt. Was ist mir der Verein hier wert? Also ganz salopp gesagt, wir sind auch ein Verein, ja, aber in erster Linie sind wir Gemeinde Gottes am Ort. Und denkt mal drüber nach. Also Geld im Hinblick auf die Gemeinde geben, so gut man kann, und ich halte geben, Anteil geben, halte ich für eine Herzenshaltung, für eine Sache, die jeder mit sich selber ausmachen muss. Ich fordere nichts von euch, also so will ich nicht verstanden werden. Das ist jetzt auch nicht so irgendwie, dass hinterher mein Auto nicht mehr kaputt ging oder dass ich hinterher nicht mehr krank geworden bin. Aber diese Situation, diese Erlebnisse, die haben das in mir bewirkt, dass das Wort Gottes mich da an diesem Punkt richtig getroffen hat. Lest die Bibel auch so, was sie euch zu sagen hat, sagen könnte. Ich bin gleich fertig. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Die gegenwärtige Konsum- und Freizeitgesellschaft vermittelt Lebenskonzepte, die dem Evangelium diametral entgegenstehen. Das, was wir in unserer Gesellschaft, Soziologen kennen sich da viel besser aus, wir sind eine christusferne Gesellschaft. Sie unterliegt dem Diktat einer hemmungslosen Selbstverwirklichung. Wahrheit ist zu einer relativen Größe geworden. Also wir hatten es gestern, da waren wir bei Freunden, bei Dennoch-Weilers, und da haben wir auch über, es gibt wohl Leute, die glauben wieder, dass die Erde eine Scheibe ist. Und es ist eine Glaubensfrage. Aber die Wissenschaft sagt was ganz anders. Und das darf man heute glauben, aber es ist einfach falsch. Also es gibt keine, also Wahrheit und nicht das, was ich für wahr halte, ist wahr. Oder was ich für wahr halten will. Sondern es gibt objektive Dinge, die wahr sind. Ich weiß zum Beispiel, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Also daran werden sich die Dinge messen müssen. Wir leben in einer christusfernen Gesellschaft, die dem Diktat einer hemmungslosen Selbstverwirklichung unterliegt. Wahrheit ist zu einer relativen Größe geworden. Man verhandelt in diesem Land um die 35-Stunden-Woche. Und da sagen die Lehrer, so viel will ich nicht arbeiten. Also die müssten sie ja wieder mehr arbeiten. Also es ist jetzt sollte ein Witz sein, der hat nicht gezündet. Entschuldigung. Also Bürgergeldempfänger werden als Schmarotzer tituliert, als leistungsverweigerndes, faules Pack, dem die Leistungen radikal gekürzt werden sollten. Das nennt man Missgunst. Wir leben in einer missgünstigen Gesellschaft. Arbeit würde sich auch nicht mehr lohnen, meinen manche, weil die Mindestlohnempfänger zu viel verdienen oder die Bürgergeldempfänger zu viel geschenkt bekommen. Schutzsuchende, die aus anderen Ländern zu uns kommen, erfahren nicht selten Ablehnung. Sind doch alles Messerstecher. Also Ich könnte jetzt ein paar fragen, ob ihr Messerstecher seid. Ich weiß, dass sie es nicht sind. Man könnte dann die Grenzen schließen und weg damit. Das ist nicht christliches Handeln. Christlich ist, die Arme wie Gott weit aufzumachen und zu sagen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. In der Gemeinde wie auch in der Gesellschaft. Wie passen denn dazu die Worte des Paulus, wenn er sagt, werdet nicht müde, Gutes zu tun gegen jedermann? Ich glaube, ich habe was übersprungen. Lasst also nicht nach in eurem Bemühen, Gutes zu tun. Es kommt eine Zeit, in der ihr reiche Ernte einbringen werdet. Gebt nur nicht vorher auf. Solange es noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Christus glauben. Das ist jetzt aus der Hoffnung für alle. Und das sind diese Dinge, die christliches Handeln eben auch ausmachen. Nicht müde werden, Gutes zu tun gegen jedermann. Geschwister, ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass örtliche Gemeinden wie diese gesellschaftlich relevant sind. Sie sind Gottes Konzept, Gottes Plan, Gottes Basis für ein funktionierendes, liebevolles wie fürsorgliches Zusammenleben. An unser aller Leben, also das ist der Anspruch, den Gott erhebt, an unser aller Leben würde die Welt, die Gesellschaft, in der wir uns befinden, erkennen, dass wir Jesu Jünger seien. Die Gemeinde ist ein weites Übungsfeld für ein gutes, gesegnetes Miteinander. Du bist Christ und dir nicht sicher, was du mit deinem Leben, deiner Freizeit anfangen sollst? Schau auf Gott, fang an, dich einzubringen. Beende ich den Mittagsschlaf der Technik? Peter, Folie 1 bitte. Fang an, die Last deiner Brüder und Schwestern zu tragen, zu teilen. Warte nicht bis morgen. Übernimm Verantwortung in Gemeinde und Gesellschaft. Sprich mit den Gemeindeleitern. Wir sind ja ein paar da heute. Und weise sie nicht ab, wenn sie bereits auf dich zugekommen sind. Vorne am Ausgang, da ist ein bisschen schlecht fotografiert, das Licht ist auch nicht so gut. Vorne am Ausgang hast du heute die Möglichkeit, dein persönliches Großes loszuziehen. Mitarbeiter werden gesucht in Kleingruppenleitungen, Musik, Gottesdienstleitung, biblischer Unterricht. Und wenn dein Thema nicht dabei ist, sprich mit den Leitern. Es findet sich eine Möglichkeit, wo du deine Schulter anbieten kannst, um die Last anderer mitzutragen. Mitarbeiter gesucht. Wer, wenn nicht wir, hat die Aufgabe zugeteilt bekommen, diese Gemeinde für Jesus bereit zu machen, damit andere erkennen, wessen Jünger wir sind? Es kommt auf jeden an. Folie 2. Peter Vorholzer hat kürzlich eine Feuerabendfolie aufgelegt, mit der ich schließen möchte. Das ist die Feuerabendfolie. Also das ist, hat er letzten Sonntag genauso aufgeführt, wie es da steht. Einer für alle. Jesus ist für uns alle da. Und alle, die wir hier sind, für den einen, für Christus. Klar, wer ist der eine? Es ist Jesus, der Herr unseres Lebens. Wer ist Jesus? Unser König, unser Herr, der unser Leben belebt und bestimmt. Und was wollen wir? Hoffentlich wollen wir ihm dienen. Amen.